Der Podcast im Stadtradio Göttingen wird Ihnen präsentiert von syndicate.com, Ihr Anbieter für Internet- und Open-Source-Kompetenz in Göttingen. www.syndicate.com.
Stadtradio Göttingen. Eine Stunde, ein Thema.
Die Einsicht, ich kann nicht aufhören zu trinken, muss erst erkämpft werden. Auch der Satz, ich bin Alkoholiker. Was sich daran anschließt, ist ein lebenslanger Prozess, bei dem sich die anonymen Alkoholiker zur Seite stehen, weil sie trocken bleiben wollen. Ihren Erfahrungen und den vielen schmerzhaften Kämpfen widmet sich heute unsere Sendung »Eine Stunde, ein Thema«. Vier Mitglieder lokaler und regionaler AA-Gruppen haben sich bereit erklärt, darüber zu berichten. Sie haben sich für diese Sendung fiktive Namen gegeben und nennen sich Sarah, Sam, Jürgen und Schröder.
Sarah, der Titel sagt ja schon, anonyme Alkoholiker, dass es sich um ein Bündnis handelt, eine Gemeinschaft. Was verbindet sich damit?
Ich würde ganz gerne die Präambel der anonymen Alkoholiker vorlesen. Das ist also immer der Einstieg, wenn wir in den Gruppen sind, und das erläutert auch so, was die anonymen Alkoholiker sind. Anonyme Alkoholiker sind eine Gemeinschaft von Männern und Frauen, die miteinander ihre Erfahrung, Kraft und Hoffnung teilen, um ihr gemeinsames Problem zu lösen und anderen zur Genesung vom Alkoholismus zu verhelfen. Die einzige Voraussetzung für die Zugehörigkeit ist der Wunsch, mit dem Trinken aufzuhören. Die Gemeinschaft kennt keine Mitgliedsbeiträge oder Gebühren. Sie erhält sich durch eigene Spenden. Die Gemeinschaft AA ist mit keiner Sekte, Konfession, Partei, Organisation oder Institution verbunden. Sie will sich weder an öffentlichen Debatten beteiligen, noch zu irgendwelchen Streitfragen Stellung nehmen. Unser Hauptzweck ist, nüchtern zu bleiben und anderen Alkoholikern zur Nüchternheit zu verhelfen.
Sarah, wie bist du mit den anonymen Alkoholikern in Verbindung gekommen?
Ja.
Ist das schwer zu beschreiben?
Nee, das ist nicht schwer zu beschreiben. Ich habe also einen Umweg gemacht. Mein Mann war Alkoholiker und ich habe angefangen, also mit ihm zu trinken. Als ehemalige Angehörige bin ich bei Al-Anon gewesen. Das sind die Angehörigen von den anonymen Alkoholikern. Und ich bin dann nach einer Weile nicht mehr hingegangen. Und das hat mich irgendwie also dahin gebracht, dass ich mit meinem Mann angefangen habe zu trinken. Und ich kam an so einen Punkt, wo ich unbedingt aufhören wollte mit dem Trinken, und habe dann den Weg zu den anonymen Alkoholikern gefunden und bin dort trocken geworden. Ich bin trockene Alkoholikerin seit Jahren und ja, danke.
Sam, ist das die entscheidende Hürde, dass man zugibt, ich bin Alkoholiker?
Ich wusste schon lange, dass mit mir was nicht stimmt und dass ich Alkoholikerin bin, weil es in meiner Familie auch mehrere Alkoholiker gab und gibt. Meine Mutter zum Beispiel ist schon viele Jahre trocken gewesen durch AA, als ich noch nass war, und ich wusste genau, wie es um mich steht. Ich wusste aber auch, wenn durch diese Erfahrung, wenn ich mir eingestehe, dass ich Alkoholiker bin, dann muss ich aufhören zu trinken. Also da gibt es auch nicht mal was trinken, da gibt es nur noch gar nichts mehr trinken, weil als echter Alkoholiker ist das kein Spiel mehr, man kann nicht kontrolliert trinken. Und da ich das schon wusste, wusste ich, wenn ich diesen Schritt mache, dass ich zugebe, Alkoholiker zu sein, dann könnte ich ja nie mehr glücklich werden, weil ich ohne Alkohol ja nicht mehr glücklich sein kann. Das war meine größte Angst, die ich hatte. Und ich habe dann trotzdem ins Meeting gefunden, mittlerweile vor über 4 Jahren. Und das war auch, was ich da in meinem ersten Meeting, das ich nicht nüchtern erlebt habe, weil ich konnte keine 24 Stunden mehr nüchtern sein. Ich konnte nur noch täglich trinken. Das ist auch die erste Angst gewesen, die ich da geäußert habe. Ich kann ja ohne Alkohol nie wieder glücklich sein. Und eine AA-Freundin, die dabei war, lachte ganz herzlich. Das fand ich ganz schlimm. 3 Monate später konnte ich schon wieder mitlachen. Also ich kann heute ohne Alkohol sehr glücklich sein.
Hat das lange gedauert? Es geht ja um den berühmten einen Tag.
Ja.
Man muss erstmal die nächsten 24 Stunden trocken überstehen.
Und dann die nächsten 24, also wir werden immer nur 24 Stunden trocken bleiben. Dann können wir neu drüber nachdenken. Das nimmt auch das für immer raus. Dieses für immer hat mir so eine Angst gemacht, und dann musste ich aber nur täglich trocken bleiben. Das hat gereicht. Die ersten 2 Wochen waren die Hölle. Ich hatte permanent Saufdruck. Ich saß weinend auf dem Badewannenrand und wusste nicht mehr weiter. Ich bin mit dem Dackel so viel spazieren gegangen, dass die Beine noch kürzer waren. Und irgendwann wurde es dann besser. Es war Februar, es hat mir auf den Kopf geregnet und mir den Kopf etwas freigewaschen. Ich bin regelmäßig zu den Meetings gegangen, und nach 2, 3 Wochen hatte ich meinen ersten Höhenflug. Da holten mich die Freunde an den Füßen wieder runter und sagten, bleib auf dem Boden. Ton. Man hat dann mal euphorische Gefühle, aber man stürzt umso tiefer ab, umso höher man fliegt. Ja, das kommt dann auch wieder, ne? Dann geht es einem wieder psychisch richtig schlecht.
Was war das für ein Gefühl?
Ja, Trockenrausch wird das auch gerne genannt, ja? Also man kommt ja mit seinen Emotionen erstmal gar nicht klar. Wenn man jahrelang sich den Verstand kaputt gesoffen hat, dann funktioniert im Oberstübchen auch nichts mehr richtig. Und auch die Emotionen und die Hormone, das stimmt alles nicht mehr. Was man fühlt, ist nicht echt. Also im ersten Jahr wollte ich mich permanent von meinem Mann trennen, obwohl ich ja zu den AAs gegangen bin, um meine Ehe nicht scheitern zu lassen. Und im ersten Jahr, als ich dann langsam trocken wurde und langsam nüchtern wurde, wollte ich mich permanent trennen. Und Gott sei Dank haben mich da auch da Freunde aufgehalten und haben gesagt, warte erst mal ab, du denkst gerade noch nicht richtig. Werd erst mal geistig gesund, bevor du dich trennst. Und nach einem Jahr war ich froh, dass ich mich nicht getrennt habe und bin heute noch glücklich verheiratet. Ja, emotional klappt da gar nichts. Wenn man sich die Emotionen mal weggesoffen hat und die brechen dann auf einmal auf einen ein, da kommen Gefühle hoch, die kann man gar nicht beurteilen. Das normalisiert sich erst im Laufe der Jahre wieder.
Jürgen, ist dir das auch so gegangen?
Ich habe fast 20 Jahre getrunken. Das erste war ein Vollrausch mit der Konfirmation, 14 bist du ja erwachsen in Anführungsstrichen und dann nach 20 Schnäpsen war ich besoffen, ich habe gekotzt. Ich trinke nie wieder, nach 2 Jahren haben wir noch so eine Runde gemacht und nochmal besoffen und gekotzt und dann habe ich getrunken, jeder andere auch in den jungen Jahren.
So in den üblichen Partygeselligkeiten unterwegs, Schützenfeste feiern, und, Vereine.
Was noch dazu kam, war dann, dass ich mit 14 damals gelernt habe, in die Lehre gekommen bin. Lebensmittel, Einzelhandel und Großhandel. Da wurden noch Alkohol abgezogen von den Korbflaschen und von Weinfässern. Da saugte man an mit dem Schlauch. Am Anfang habe ich es ausgespuckt und nachher habe ich das getrunken. Ich habe früh geheiratet. Der Alkohol wurde immer mehr. Ich habe mit 18 geheiratet, mit 19 wurde ich Vater. Ein Kind alleine geht nicht, also habe ich noch ein zweites bekommen. Das dritte kam von ganz alleine. Das war gar nicht eingeplant und passte gar nicht. Und naja.
Jede Menge Verantwortung, schon relativ früh.
Ja, ne? Mit 24 habe ich das Geschäft von meiner Mutter übernommen. Und dann haben wir gebaut und geschafft und gemacht. Aber der Alkohol wurde immer mehr. Und irgendwann ging das alles nicht mehr. Ja, trink doch nicht so viel und lass doch den Schnaps weg. Und das kann man nicht mehr, wenn man...
Wohlmeinende Ratschläge, die nichts bringen, ne?
Genau. Wenn man irgendwann den Kontrollverlust erlitten hat, wie wir auch sagen, dann kann man nicht mehr normal trinken. Jedenfalls haben wir irgendwann drüber gesprochen, dass das so nicht weitergeht. Gemeint, ich müsste einen anderen Beruf erlernen und habe das auch geschafft. Habe dann nochmal mit 33 3 Jahre Krankenpfleger gelernt und damit wollte ich aufhören zu trinken mit diesem Neuanfang. Und das fing mit 6 Wochen Schule an und den ersten Tag sind wir mit 4 Mann in den Kiosk gegangen vom Wehender Krankenhaus, haben ein Bier und einen Schnaps getrunken. Da bin ich gar nicht auf die Idee gekommen, dass ich nicht mehr trinken wollte. Dann habe ich 1 Jahr lang rumgeeiert. Jetzt könnte ich einige Geschichten erzählen. Und nach 1 Jahr bin ich nach Tiefenbrunn gegangen. Da war ich schon mal in der Saufzeit und habe zu dem Arzt gesagt, ich kriege immer so Schweißausbrüche. Und der hat halt rausgeholt, dass das vom Alkohol kommt. Und wenn ich 1 Jahr keinen Alkohol trinke, könnten Sie mich da behandeln. Und hat uns die Eheberatung gegeben und die Adresse der anonymen Alkoholiker. Damals der Christophorusweg. Meine Frau hat angerufen, dann sind wir gemeinsam hingefahren. Wir wurden sehr nett empfangen. Hinterher habe ich zu meiner Frau gesagt, so schlimm wie die bin ich ja gar nicht. 25 Mal Landeskrankenhaus, Einbruch, Diebstahl, Haus und Hof versoffen, Ehe kaputt. Das hatte ich ja noch alles. Aber es wäre alles weggeflogen. Ne? Und ich habe in der Gruppe gesessen, ich habe geschwitzt, ich habe versucht zuzuhören. Und ich habe bestimmt ein halbes Jahr gebraucht, bis ich reden konnte in der Gruppe. Ich wollte ja nicht trinken, aber ich wollte kein Alkoholiker sein. Das war ja das Schlimme.
Ja, das nur zugeben, ich hänge an der Flasche, ja, und ich komme davon allein nicht weg.
Und im halben Jahr ist Konfirmation zu Hause, eine Familienfeier. Ohne Alkohol war gar nicht vorstellbar. Aber ich habe das geschafft, mit einem Rotweinglas und schwarzen Johannisbeersaft. Prost zu sagen, weil ich das erstmal für mich akzeptieren musste und dann auch noch den anderen zeigen musste, sag ich mal. Das war mein Anfang in AA und damit konnte ich aufhören. Und da bin ich so dankbar heute drüber, dass ich das ja so lange geschafft habe. Über 40 Jahre bin ich trocken. Ist gar nicht mehr vorstellbar. Aber ich gehe jede Woche ins Meeting seit Jahrzehnten, um das wachzuhalten und es weiterzugeben, also das vorzuleben.
In deinem Fall das Weitergeben, ne? Wenn es jemand geschafft hat über 40 Jahre, dann gibt das vielleicht anderen auch ein bisschen Hoffnung, dass sie es vielleicht, sagen wir mal, die nächsten 5 Jahre schaffen. Das sind ja schon bessere Aussichten als das Gefühl, das schaffe ich nie.
Genau.
Schröder, wie war das für dich? Man muss ja nicht unbedingt sagen, ich bin jetzt dauernd abgefüllt, deswegen habe ich das Gefühl, ich brauche Hilfe. Es reicht ja auch schon, wenn man regelmäßig trinkt, säuft.
Das ist eigentlich so bei mir treffend gewesen. Es war ja kein halber Tag ohne. ohne Alkohol zum Schluss. Das ist dann halt eben diese Konsequenz, ich sage immer Training, Training. Und das Schlimme an der ganzen Sache ist, dieser Übergang zur Abhängigkeit, der ist ja schleichend.
Wie war der bei dir so?
Also wenn ich jetzt heute mein Leben so zurückblickend, also heute muss ich dazu sagen, kann ich das. Bei AA haben wir ein 12-Schritte-Programm, das ist also auch so ein Lebensprogramm. Und da heißt der erste Schritt, wir gaben zu, dem Alkohol gegenüber machtlos zu sein und konnten unser Leben nicht mehr meistern. Und als ich den das erste Mal gehört habe, für meine damalige Ehrlichkeit hat das Sinn gemacht, weil wenn ich dauernd verstrahlt bin, dann kriege ich in meinem Leben nichts gebacken. Es ist aber eigentlich andersrum. Der zweite Teil vom ersten Schritt, der muss nach vorne. Ich konnte mein Leben nicht mehr meistern. Darum habe ich getrunken. Statt Probleme zu lösen oder anzugehen, habe ich den einfachen Weg gesucht, also mir A, zu versaufen oder zu besaufen oder schön zu trinken. Das sind viele Dinge also in meinem Leben passiert, wo ich der festen Meinung war, so müsste Leben sein. Wo ich also heute sagen muss, auch dank durch das Programm, dass das eigentlich nicht so der Fall gewesen ist. Ne? Also viele Dinge in meinem Leben, die habe ich jetzt unterm Strich ja widerwillig getan. Ne? Ich bin von meinem Elternhaus auch nie irgendwo mit Alkohol in Kontakt gekommen. Ne? Also da gab es nie irgendwo zum Essen standardgemäß irgendwo was zu trinken oder wenn der Vater abends nach Hause gekommen ist, ne? Flasche Bier aufgemacht und diese ganzen Sachen. Ich habe nur gemerkt, dass dieser Alkohol mir das gebracht hat, was ich also dann immer haben wollte. Ich wollte Ruhe in meinem Kopf, den Stress weg, gelassen sein, also so eine schöne, leichte Welle, so, ne, den Alltagsstress weg mit den Kollegen, bei der Arbeit und so weiter und so weiter. Ich weiß, was mir gut tut, brauche ich nur was trinken.
Ich kuriere mich selber, ne?
Ja, so, natürlich.
Also was soll ich jetzt, irgendwelche Pillen fressen?
Genau.
Ja, und
genau.
Mir nette Worte anhören, das
genau.
Macht ja den Arbeitsalltag nicht leichter und die Lebensumstände auch nicht.
Da trinke ich doch Alkohol und dann geht es mir noch gut. Ich weiß auch, was ich brauche. Der Witz an der ganzen Sache ist ja dann nachher der gewesen, dieser Kontrollverlust an dieser ganzen Sache. Wie gesagt, der kam schleichend. Ich war ja immer der festen Meinung, dass ich eine Ausnahmeerscheinung bin, weil ich so viel trinken kann. Ohne dass jetzt irgendwelche Leute...
Konditionsstark.
Ja, ja. Du bist ja früher mit den Leuten um die Häuser gezogen. Die sind immer alle umgefallen. So nach 3-4 Stunden haben die dummes Zeug erzählt und ich war noch voll bei der Sache. Das fand ich toll. Ein Kerl, ne? Ich habe mir nie darüber Gedanken gemacht, dass das vielleicht unnormal sein könnte. Also wirklich nicht. Also getrunken haben grundsätzlich für mich immer andere.
Also das waren die Säufer?
Ne, die anderen ja, weil ne, die sind ja auch den ganzen Tag mit einer Flasche in der Hand durch die Gegend gelaufen, ne, wo ich früher gesagt habe, nee, sowas wird mir nie passieren. Ich wollte auch kein Alkoholiker sein.
Ist dir das dann doch passiert?
Ja, klar. Das ist diese Heimtücke vom Alkohol. Der macht ja vor keiner Gesellschaftsschicht Halt. Und da spielt es also keine Rolle, was für einen beruflichen Status ich habe oder einen gesellschaftlichen Status, welches Alter ich habe, arm oder reich. Der schert die alle über einen Kamm. Diese ganzen Dinge, wenn jemand noch sein Haus und Hof hat, ja, oder seinen Job, von mir aus auch seine Ehe oder Partnerschaft, die sind dann natürlich über kurz oder lang weg. Und darüber muss man sich ganz klar sein, das ist eine tödliche Krankheit und da gibt es auch keine Spielereien mit. Also da gibt es keine Grauzone beim Alkohol.
Weltweit haben die anonymen Alkoholiker ein gemeinsames Etappenziel. Es geht immer nur darum, die nächsten 24 Stunden ohne Alkohol auszuhalten und sich dieses Ziel täglich neu vorzunehmen. Das verbindet auch Sarah, Sam, Jürgen und Schröder, die heute in unserer Sendung Eine Stunde ein Thema über das hilfreiche Bündnis bei den anonymen Alkoholikern berichten.
Gab es einen Punkt, wo du das Gefühl hast, jetzt muss ich die Reißleine ziehen?
Führerschein und Job und solche Sachen, die waren dann schon eh weg. Die Ehe, die hing dann also auch so am seidenen Faden. Ich wusste insgeheim, dass ich was tun musste. Also bin ich in eine Entgiftungsklinik gegangen. Naja, ich habe hier zumindest diese wahnsinnige Idee gehabt, gehe in ein Krankenhaus. Da gehe ich krank rein und komme dann irgendwie wieder gesund raus. Bin ich dann da gewesen und habe da auch AA kennengelernt, auf dieser Entgiftungsstation. Und habe dann gedacht, na gut, du musst was tun, also gehst du da jetzt mal hin und hörst dir das mal an, wie die das saufen lassen. Mehr nicht, weil für mich kam niemals in den Sinn, mit dem Trinken aufzuhören.
Also mehr so Reduktionsdiät.
Wie ja, man back to the roots, ne? Also da wieder hin, wo wir mal angefangen haben, ne? Ein Gläschen hier zum Essen, ne? So eine kleine Feier. Denn ich konnte mir ein Leben ohne Alkohol, das war für mich unvorstellbar. Wie soll das funktionieren? Ein Leben ohne Alkohol macht doch keinen Spaß. Das kann keinen Spaß machen. Nur, dass mein Leben zum Schluss mit Alkohol alles andere als schön war und ich auf so einer Station gelandet bin, diese Frage habe ich mir gar nicht gestellt. Ich habe da gesessen bei den AAs, ne? Ich sage, was ist denn hier los, ey? Die trinken gar nicht mehr, kein Tropfen. Ich habe gedacht, Alter, was geht hier ab, ey? Und ich habe mich so dermaßen gequält, dieses Wort Alkoholiker zu betiteln, weil das waren Leute für mich, die unter Brücken schlafen, auf Parkbänken liegen, sich mit Zeitungen zudecken, ja. Dass ich aber meine eigene Parkbank bei mir in meinem Wohnzimmer schon stehen hatte, ne? Auf diese Ideen bin ich überhaupt nicht gekommen, ey. Das war Wahnsinn. Dieses Wort Alkoholiker zu sagen, das waren körperliche Schmerzen. Bis zu diesem Zeitpunkt, wo mir jemand mal erklärt hat, was überhaupt Alkoholismus bedeutet. Denn Alkoholismus hat nichts mit dem Trinken zu tun. Alkoholismus hat mit dem Nicht-Aufhören-Können zu tun.
Aber was Schröder gerade angesprochen hat, medizinischen Entzug, erstmal so einen Kraftakt durchstarten, habt ihr das auch versucht? Zu sagen, okay, dann gehe ich halt mal 4 Wochen in die Klinik, das wird zwar scheußlich, aber danach ist alles wieder gut. Sarah?
Ich war in keiner Klinik. Ich bin zu den anonymen Alkoholikern gegangen und innerhalb von einem Jahr konnte ich trocken werden, bin seitdem trocken. Also ich habe keinen Rückfall gehabt und wichtig ist für mich, dass ich also mindestens einmal in der Woche in ein Meeting gehe, dass ich immer wieder erinnert werde, wo ich herkomme und dass ich meine eigene Erfahrung, Kraft und Hoffnung, wir teilen Erfahrung, Kraft und Hoffnung, dass ich das weitergeben kann an andere, die noch leiden.
Hilft das Meeting, wenn das Risiko von einem Rückfall sehr groß ist?
Nichts anderes hilft, würde ich sagen. Also für mich war es so, dass ich einmal die Woche ins Meeting gegangen bin, dass ein festes Stammmeeting bei mir im Ort und dann auch noch wurde ich zusätzlich von Freunden in andere Meetings mitgeschleppt. Umso öfter man geht, umso sicherer ist man. Bei den AAs in Amerika zum Beispiel sagt man 90 Tage, 90 Meetings.
Also eigentlich jeden Tag sich mit irgendwem kurz schließen.
Macht das auch wirklich Sinn. Ich musste auch nicht in eine Klinik. Ich habe auch nur durch AA gelernt, trocken zu leben. Ich bin betrunken zu meinem ersten Meeting hin, habe nach meinem ersten Meeting noch getrunken und am nächsten Tag haben meine ersten 24 Stunden angefangen, die bis heute angehalten haben. Nur durch das, was ich im Meeting lernte, dann später erst versucht man trocken zu bleiben und einigermaßen klarzukommen und irgendwann beschäftigt man sich dann mit den schon genannten 12 Schritten und wird dann auch geistig wieder gesund. Und
wenn die Meetings einmal die Woche sind, gerade in der Anfangsphase, die ersten 90 Tage. Ist es dann nicht unglaublich wichtig, dass man eigentlich permanent jemand an seiner Seite hat? Gibt es da so ein Telefonnetz? Ja. Wie funktioniert das?
Ganz automatisch. Dass
immer, wenn man merkt, oh, eigentlich möchte ich jetzt sofort an Kühlschrank.
Sobald ein neues Killer. Meeting kommt, ist das Erste, was wir machen, dass wir eine Telefonliste aufstellen. Im Allgemeinen ist das üblich, dass die Frauen ihre Telefonnummer den Frauen geben und die Männer den Männern. Natürlich kann das auch unterschiedlich geschlechtlich sein, aber man unterhält sich gerne im gleichen Geschlecht. Und man hat immer die Empfehlung von den Freunden, statt dass du zur Flasche greifst, greife zum Telefon.
Dauert das lange, bis man sich so mit seiner Lebensgeschichte und dem, was einen alles so umgetrieben hat, anderen gegenüber äußern kann, bis man so aufmacht? Es fiel in einem der AA-Kommentare auch das Stichwort Inventur. Also all das, was schwierig war, erstmal zu entrümpeln, auch nach Ursachen zu gucken. Was ist bei mir schiefgelaufen, um zu gucken, wie komme ich da wieder raus? Und erschwerend ohne Alkohol. Also ist das nicht am Anfang sehr schwierig, da so aufzumachen? Hat das auch mit dem Leidensdruck zu tun? Also man ist jetzt wirklich am Ende der Fahnenstange und nimmt jede Hilfe, die man kriegen kann?
Für mich war es schwierig, darüber zu sprechen. Ich habe also fast ein Jahr gebraucht, um es für mich zu akzeptieren überhaupt, dass ich Alkoholiker bin. Und dann auch noch darüber zu reden. Ich bin also hier in Göttingen Christophorusweg trocken geworden und wir haben dann in Bad Lauterberg im Arzt eine Gruppe gegründet. Da habe ich das erste Mal über meine Geschichte reden können, über das, was ich erlebt habe. 1,5 Mal Führerschein weg. Das eine Mal habe ich meine Frau vorgeschoben. Also ich habe die verrücktesten Sachen gemacht. Und ich habe gerade noch eben so gedacht, ich habe ja fast 20 Jahre getrunken, aber die letzten 3 Jahre habe ich nicht mehr kontrollieren können. Wenn ich einmal anfing am Tag, konnte ich nicht mehr aufhören. Ja, es gehen so viele Gedanken durch den Kopf.
Hat das nochmal was berührt bei dir, jetzt gerade, wenn du drüber redest?
Nicht unbedingt, weil ich bin so tief damit verwurzelt, dass ich für mich keinen Alkohol mehr trinke. So gerne, wie ich früher getrunken habe, so normal trinke ich heute keinen. Und letztens hat mir einer einen ausgeben wollen und dann habe ich gesagt, Cola oder Fanta, das gebe ich dir nicht aus. Ich sage, ja, dann lässt es. Weil früher habe ich ja auch gern Leute gesucht, die mir mittranken. Ich bin da von der Geburtstagsfeier weggegangen in die Kneipe, Da habe ich es ja umsonst gehabt auf der Geburtstagsfeier in der Verwandtschaft, in der Kneipe. Aber ich musste raus, ich musste da. Ich bin aufgegangen wie so ein HB-Männchen mit Alkohol. Ne? Und wenn mich jemand schief angeguckt hat, dann gab es Schläge, ne? So ungefähr. Also das kann man sich gar nicht vorstellen. Es sind zwei verschiedene Menschen, der eine mit Alkohol und der andere ohne. Das eine ganz Schlimme war, wenn ich das noch erzählen soll. Ich habe jemanden an der Theke mit Barocker hochgehoben und dann bin ich umgeflogen. Und an so einer Heizung, früher gab es diese dicken Gusseisernen, habe ich mir den Kopf aufgeschlagen. Aber so ein Glück gehabt, dass nur die Kopfhaut kaputt gegangen ist. Nächsten Morgen liege ich im Bett, blutverschmiert und weiß nichts. Das war das, was von mir schon ganz früh eintrat, der Filmriss. Nicht wissen, was letzte Nacht passiert ist. Ich habe den Doktor wohl ausgeschimpft und dann hat er mir wohl entsprechende Worte gegeben. Und weil ich das so früh nicht mehr wusste, am nächsten Tag nicht mehr wusste, was passiert ist, hat meine Frau mir mittags erklärt, was letzte Nacht abgelaufen ist. Ich wusste nichts mehr. Als wenn so ein Schalter sich umlegt, bin ich dann irgendwann ins Bett gekrochen. Ne? Also total abartig. Ne? So unvorstellbare Sachen, die man macht.
Deine Frau bei dir geblieben?
Meine Frau ist bei mir geblieben, dann Glück gehabt. Sie hat immer gesagt, wenn ich nicht wüsste, dass in dir ein guter Kern steckt, dann wäre ich schon längst. Aber Kinder und Laden, dann läuft man nicht einfach weg. Was hat sie alles versucht, mich vom Alkohol wegzubringen? Wie ich dann mit der Gruppe trocken werden konnte. Also das Gefühl, du bist unter Gleichgesinnten, das ist die Kraft des Tisches, sagen wir ja auch. Ne? Tisch in der Gruppe. Habe ich das Gefühl gehabt, hier bin ich richtig und ja. Sie konnte das nicht fassen, dass ich mit der Gruppe trocken wurde. Und ein Jahr lang hat sie, wenn ich mal aufgeregt nach Hause kam, hat die bei mir geschnüffelt.
Hat aber eine Strichliste gemacht, wieder einen Tag.
Es war kein Vertrauen, nur noch Misstrauen da. Ich habe ja so viel Scheiß gebaut, dass man das dann gar nicht verstehen kann.
Schröder, wie wichtig ist das, jemand an seiner Seite zu haben, wenn man jeden Tag aufs Neue versucht, den Alkohol auszublenden?
Also aus meiner Sicht denke ich, es ist schwer. Als ich aus der Entgiftungsstation gewesen bin, dieses ganze Klinikareal, das ist ja wie so eine Käseglocke. Naja, da wird ja dann so eine schöne gestülpte und eine geschützte Haube über dich drüber gesetzt, wo du von allem drumherum erstmal frei bist. Der springende Punkt ist natürlich, also das ist ja meistens immer so, wenn du so eine Käseglocke hochnimmst, dann fängt das ja an zu stinken. So, und was mache ich, wenn ich da rauskomme? Nur weil ich jetzt aufgehört habe zu trinken, macht das Leben keinen Bogen um mich rum. Im Gegenteil, das kommt voll auf mich zu, ungebremst, ohne diesen Puffer Alkohol, der mir das Ganze ja immer so ein bisschen so wabbernd abgenommen hat. So
als
immer schön gedämpft, ne, dass du da so ja nicht die Einschläge so merkst. Ne? Und das ist natürlich ein Riesenberg, den ich da hinterlassen habe und den kannst du normal nüchtern ja gar nicht ertragen. Wenn du dir das alles nüchtern betrachten müsstest, was für ein Haufen Mist da alles noch liegt und du dem sagst, dann kann ich gleich wieder saufen. Ne? Also wie willst du sowas nüchtern ertragen? Geht ja gar nicht. Ne? Da kommt dann noch die Gruppe ins Spiel. Ich habe immer gedacht, ich bin der Einzige, der so ein Paket zu tragen hat. Ne? Also ihr wisst ja gar nicht, wie schlecht es mir geht. Ich armer Wicht und ach und so. Ihr habt ja alles, ihr wisst ja gar nicht, was bei mir alles los ist und weißt du, so Mitleid. So und jetzt sitze ich in den Meetings. Und dann höre ich von anderen, dass es denen teilweise genauso ging oder ähnlich ging. Und in dem Augenblick wurde mein Haufen auf einmal um die Hälfte kleiner. Dann habe ich Freunde gehört, die aus ihren Erfahrungen erzählt haben und habe mich selber dabei erwischt, wie ich innerlich zu mir gesagt habe, Mensch, Alter, hast du jetzt aber Glück gehabt, dass du dieses Paket nicht auch noch gekriegt hast. So, ne? Das hättest du jetzt nicht auch noch gebrauchen können. Ne? Da wusste ich aber damals noch nicht, dass das schon der Anfang von meiner Ehrlichkeit war. Weil das musste ich nämlich hier lernen, ehrlich zu werden. Und zwar nicht Ehrlichkeit, anderen Menschen zu sagen, wie sie sich benehmen sollen, sondern die Ehrlichkeit, erstmal bei mir zu gucken, wo liegt mein Anteil an irgendwelchen Situationen oder an irgendwelchen Missstimmungen. Denn es hat ja nie jemand zu mir gesagt, trink. Nie. Weder mein Arbeitgeber, noch mein Nachbar, noch der Köter, der ewig gebellt hat, ne, der mir auf den Geist ging. Geschweige denn meine damalige Frau. Die hat ja nie gesagt, so komm, dich will ich jetzt so nicht mehr sehen. Geh mal in die Kneipe und komm wieder, wenn du besoffen bist. Ne? Im Gegenteil. Das war ja meine Entscheidung. Ich bin derjenige gewesen, der immer getrunken hat. Dadurch, dass ich jetzt weiß, dass hier andere das auch hinter sich hatten, fällt es mir leichter, das für mich anzunehmen, dass ich jetzt hier nicht irgendwie der Einzige bin, der sowas hier machen muss. Hier sitze ich ja mit Leuten, die genau wissen, wovon ich rede. Die merken auch, wenn ich lüge. Und das ist das, was ich mir beim besten nicht mehr leisten kann, ne? Lügen und vor allen Dingen mich selber belügen. Denn das habe ich mein halbes Leben gemacht. Und das haut nicht mehr hin.
Unsere Sendung Eine Stunde, ein Thema widmet sich heute dem Bündnis der anonymen Alkoholiker. Im Gespräch mit 4 Mitgliedern lokaler und regionaler AA-Gemeinschaften. Sarah, Sam, Jürgen und Schröder haben sich für das Gespräch fiktive Namen gegeben.
Sam, was meinst du?
War ja auch in dem Bezug, ob man noch jemanden zu Hause hat, ne? In der Zeit des Nüchternwerdens, des Trockenwerdens. Ich habe das Glück gehabt, dass mein Mann den Weg mitgegangen ist. Viele Partnerschaften gehen tatsächlich in die Brüche, wenn einer von beiden trocken wird. Das ist ein Glücksfall, wenn das übersteht, weil oftmals die Angehörigen von Alkoholikern den Alkoholiker als Alkoholiker brauchen, als Co-Abhängiger. Das ist ja auch deren Existenz, für jemanden zu sorgen, der alkoholkrank ist. Und tatsächlich, wenn ich meinen Mann rückblickend beurteilen würde, würde ich sagen, der hat nicht wirklich gelitten unter meinem Alkoholismus. Zum einen habe ich noch, heute würde ich sagen, ich habe nicht funktioniert, aber damals, man kannte es nicht anders, hat es gut funktioniert. Und er konnte auch immer fürsorglich sein. Und das hat dann auch unheimlich gut für ihn funktioniert mit der Alkoholikerfrau. Und dann wurde ich trocken und er musste lernen, mit dieser neuen Person umzugehen, die jetzt mit gestörten Gefühlen viel weniger erträglich war als die friedliche Trinkerin, die da gemütlich vor sich hingetrunken hat. Und er hat selber Angst gehabt, dass er vielleicht auch Alkoholiker sei, weil für ihn war es auch normal, dass wir zusammen abends 2-3 Flaschen Wein getrunken haben, das war Standard. Was ich so nebenbei heimlich noch im Keller getrunken habe, hat er ja gar nicht so richtig realisiert.
Kommt da erschwerend hinzu, das Heimliche, ne?
Ja, immer heimlich. Also offiziell mit meinem Mann zusammen Weinchen, Säckchen und im Keller den Wodka. Auf jeden Fall hat er gesagt, ich trinke dann natürlich auch nicht mehr, weil ich ja für mich identifiziert hatte, da gibt es ein starkes Problem. Und tatsächlich waren im letzten halben Jahr die Ehestreitereien aufgrund meines Trinkens dann auch, es hatte sich herauskristallisiert, dass wir uns eigentlich nur noch streiten, weil ich zu viel trinke. Ich bin ja nachts gar nicht mehr ins Bett gekommen. Ich bin auch erst morgens 3 oder 4 zu ihm ins Bett gegangen. Bis dahin hatte ich im Keller gesoffen. Ja, er hat dann gemerkt, dass er nicht Alkoholiker ist, weil ihm hat zwar diese Gemütlichkeit des Trinkens gefehlt. Das war so mal für ihn ein schönes Glas Wein zum Feierabend, Filmchen gucken. Und dann hat er einen schönen Tee gekocht, abends Filmchen kochen. Also was wir für Teesorten kennengelernt haben in der ersten Zeit, das war faszinierend. Es gibt tatsächlich eine große Auswahl von Getränken ohne Alkohol. Man mag es gar nicht glauben, man findet sie dann aber. Und die haben wir dann alle durchprobiert. Mein Mann war da, der führend war. Der hat ja auch nicht dran geglaubt, dass ich es schaffe. Ich habe ja vor AA mich auch versucht, trocken zu legen. Das hat maximal, meine höchste Zeit war ein Jahr vor AA, 4 Wochen. Und in der 4. Woche lag ich heulend da und er musste mir dann Alkohol kaufen, weil ich so depressiv war, dass er sich nicht anders zu helfen wusste, als mir meinen Sekt zu kaufen. Und mit AA war das auf einmal anders. Aber das weiß er ja nicht. Er kannte ja immer nur die sofort wieder geweint hat und wieder Alkohol. Und er brach dann mit mir zusammen immer ein. Schneller als ich manchmal, glaube ich. Nun war das anders. Ich brach nicht mehr ein. Und für ihn war die Angst natürlich viel, viel größer, weil er das nicht einschätzen konnte, was mit mir passiert, weil er nicht Alkoholiker ist. Man kommt zu AA und man fühlt sich richtig aufgehoben. Oder man kommt zu AA und man fühlt sich halt nicht richtig aufgehoben. Ich gehöre zu den Glücklichen, die sich richtig aufgehoben gefühlt haben. Und das kann man nicht wiedergeben, was da im Kopf passiert. Auf einmal möchte man tatsächlich mit dem Trinken aufhören, man möchte trocken bleiben. Und dass das jemand anders auslöst als der eigene Partner, der sich den Hintern aufgerissen hat bis zum Hals, damit man aufhört. Und der hat es nicht geschafft, dass man aufhört. Das muss man ja auch ertragen. Aber da kommen so ein paar dahergelaufene andere Alkis und die schaffen das dann. Das kann ja auch verletzend sein.
Ist es mit Sicherheit
auch. Nehme ich auch mal
an. Da muss man ja dann auch erstmal mit umgehen.
Das waren auch viele Männer gerade, weil unsere Gruppe zum größten Teil aus Männern bestand. Ein fremder Mann liegt meine Frau trocken. Was soll das eigentlich?
Eifersucht des Partners.
Ja, kann alles reinspielen. Und mein Mann hat mitgebracht. Mein Mann hat den ganzen Alkohol, den wir noch zu Hause hatten, vernichtet. Partys. Trinken ist ja nicht nur gesellschaftskonform. Trinken ist ja Pflicht. Man muss ja trinken, um nicht aufzufallen. Also wenn man zu viel trinkt, fällt man auch wieder auf. Aber das dazwischen muss man mindestens mitmachen. Zumindest merkt man, dass man meist mit den Leuten zu tun hat, wo das tatsächlich so ist. Dass man hinkommt, hier Sektempfang. Kann ich bitte einen O-Saft haben? Oh, haben wir nicht da, müssen wir mal gucken. Naja, okay, dann guck doch mal nach. Ich war mal bei Freunden im 2., 3. Monat zu Besuch. Freunde kann ich die gar nicht nennen, entfernte Bekannte zu Besuch. Da wollten die mir was zu trinken anbieten und es konnte dann tatsächlich nur ein Leitungswasser ausgeschenkt werden. Trinke ich gerne, keine Frage. Aber die hatten nichts anderes im Haus, außer Alkohol. Die fanden das dann auch von mir ganz schön unverschämt, dass ich hier zu kompliziert bin. Mein Mann hat mitgezogen. Mein Mann hat dafür gesorgt, dass ich geschützt werde. Das war toll. Mit einem Partner, der das durchzieht und mitmacht, trocken zu werden, ist ein Segen. Mit einem Partner, der in seiner Co-Abhängigkeit stecken bleibt, dann sollte man lieber lange trocken werden.
irgendwann zugeben, auch vor anderen in der Öffentlichkeit. Tut mir leid, ich möchte keinen Alkohol, weil ich bin Alkoholiker.
Ich finde das ganz wichtig. Also ich falle nicht mit der Tür ins Haus. Man geht ja auch nicht hin und sagt, ich gehe jetzt hier, welchen gesellschaftliches Problem habe, ich kriege Depressionen, wenn ich in großen Mengen bin. Man muss ja nicht mit jeder Krankheit ins Haus fallen. Ne? Ja.
Nein, aber so eine Situation,
auf jeden Fall,
wo jemand nachfragt, warum denn nicht und trinkt doch.
Oft reicht es, wenn man sagt, danke, ich habe die letzten 17 Jahre genug gesoffen, ich höre erstmal für dieses Leben damit auf, frage mich nächstes Leben nochmal.
Klare Ansage.
Ja.
Ich habe ihn fast schon ausgetrunken, habe ich gesagt, wenn man mich auf Alkohol angesprochen hat. Die Empfehlung geht ja von der Gruppe aus, dass ich meinen nächsten Freundeskreis, Arbeitskreis informiere oder mir auf der Arbeit einen Vertrauten suche, den ich informiere, dass ich Alkoholiker bin, dass ich nicht mehr trinke, also trockener Alkoholiker bin. Und bei mir war es dann so, dass meine Mitarbeiter, meine Kolleginnen, ist ja besser, darauf geachtet haben, dass kein Alkohol im Kuchen ist und dass da, den darfst du nicht essen, der ist für dich. Und das fand ich eigentlich ganz toll. Und dann war ich in so einer Laufgruppe und zu denen habe ich dann gesagt, dass ich alkoholfrei lebe, denn auch im Sport wird getrunken. Und die fanden das ganz toll, dass ich denen gesagt habe, ich lebe alkoholfrei.
Also, dass du so offen gegenüber
warst. Dass ich so offen war, genau. Eigentlich ist das heute überhaupt ist es faszinierend, wenn man jemand sagt, ich lebe alkoholfrei oder so. Aber erstmal muss ich dahin kommen, für mich selbst die Überzeugung zu haben, dass ich trocken und nüchtern leben will. Und das habe ich mit der Gruppe geschafft eben. Und meine Frau hat zu meiner Stärkung keinen Alkohol getrunken das erste Jahr. Bis ich irgendwann gesagt habe, wenn du in deinen Tennisclub gehst, kannst du doch was trinken. Ne? Also ich habe ihr das eigentlich so ein bisschen dann aufreden wollen.
Schreuder, was möchtest du dazu anmerken?
Die Anonymität ist unser höchstes Gut. Wir gehen ja nun nicht jetzt in der Weltgeschichte rum und haben hier Schilder um den Hals, ein Alkoholiker. Das hat ja auch eine doppelte Schutzfunktion. Als allererstes, wenn ich in einem Meeting sitze und sage, ich bin Alkoholiker, dann ist das für mich erstmal ein Schutzwort, weil ich nämlich genau weiß, dass ich gar nicht mehr versuchen brauche, kontrolliert zu trinken, weil es nichts wird. Denn ich habe es ja jahrelang versucht, kontrolliert zu trinken, jeden Tag aufs Neue, bis es dann nachher also wirklich bis kurz vor Sackdeckel war. Das ist das eine. Und das Anonyme ist, dass, was viele vielleicht auch denken, also anonyme Alkoholiker bedeutet ja nicht, dass wir hier heimlich sitzen und trinken. Ja, und hier, ich weiß nicht, was durch irgendwelche Löcher pfeifen, sondern diese Anonymität ist das, was unser, oder in dem Fall ja mein eigener Schutz ist. Ich bestimme, wem ich meine Krankheit mitteile, die es wissen sollen. In der Regel ist das natürlich das nähere Umfeld, wie die Familie. Mein Arzt, der weiß das so und so. Oder wenn ich jetzt ins Krankenhaus muss, dann posaune ich das natürlich nicht gleich dem Arzt rum. Aber zumindest wenn eine OP ansteht, dann rede ich mit dem Narkosearzt, ja, und teile denen das mit, dass die dann nachher wissen, wie sie dann nachher ihre Dinge zu dosieren haben. Das hat auch damit zu tun, dass ich bewusst leben muss. Das heißt, ich muss mir über meine Krankheit bewusst sein. Und das ist auch ein Grund, warum ich regelmäßig in die Meetings gehe, damit ich mir immer wieder vor Augen halte, was für eine Krankheit ich habe. Denn das ist ja auch eine Krankheit des Vergessens. Ich vergesse ja ganz schnell, wo ich mal war und vor allem, wie schlecht es mir ging. Ja, ich habe ja vor 3 Tagen da unten auf dem Fußboden gelegen und habe wirklich Gott und die Welt beschworen, ich mache alles, ne? Nur lass das bitte aufhören. Und 2 Tage später hat das erste Bier wieder geschmeckt. Da war dieser Haufen Elend, der auf dem Fußboden gelegen hat, der war vergessen. Hier, Magnet hier oben, Festplatte gelöscht. Und wenn ich das heute vergesse, ich muss mich nur an meinen letzten Rückfall erinnern. Und mir den vor Augen halten. Ich muss, und das habe ich hier lernen dürfen, bewusst leben. Und das heißt also auch, dass meine Anonymität den Leuten das mitteile, das suche ich mir aus. Das kann mir ja auch zu Lasten gelegt werden. Denn in unserer Gesellschaft ist es leider Gottes, meines Empfindens so, du kannst alles sein. Du kannst schwul, lesbisch, Vegetarier, Veganer und von mir aus auch noch fußkrank sein. Ja, aber geschweige denn, du gehst los und sagst, ich bin trockener Alkoholiker.
Oh, das kommt nicht so gut.
Oh, Alter, wo bist du denn drauf? Und oh, also das ist gesellschaftlich ein bisschen verpönt. Und deswegen kann mir das dann natürlich aber auch von irgendwelchen, ich übertreibe jetzt mal, Neidern oder missgünstigen Menschen oder auch gegenteilig ausgelegt werden. Deswegen überlege ich mir also ganz genau, wem ich was sage. Und das ist unser Schutz.
In der Gruppe spielt es ja keine Rolle, wer welchen Status hat, in welchen Zusammenhängen lebt. Ihr duzt euch alle von Anfang an und guckt euch immer an.
Ja, Sarah. Also mit der Krankheit, das ist für mich eine ganz wichtige Erkenntnis, dass die Krankheit nicht heilbar ist. Die Krankheit Alkohol ist nur zum Stoppen zu bringen.
Das ist wie mit einer Kerze, die da ausbläst. Ich hatte ja am Anfang die vage Hoffnung, weil ich ja immer noch so ein bisschen im Kopf gespielt habe, naja gut, jetzt gehst du mal ein Jahr zu den AAs und dann hast du eine gewisse Stabilität, weißt ja so, wie es geht und dann kannst du vielleicht wieder kontrolliert trinken. Aber dieser Zahn, der wurde mir natürlich schnell gezogen, als ich das in den Meetings gehört habe. Wenn ich eine Kerze halb runterbrennen lasse und die dann ausmache, dann stecke ich die da genau wieder an. Und in der Regel brennen dann Kerzen schneller ab. Wenn ich heute aufhöre zu trinken, dann spielt dieser Zeitstrahl von meinem letzten Glas bis zu dem Punkt, wo ich wieder anfange, keine Rolle. Das kann ein Tag, eine Woche, ein Jahr oder auch 10 Jahre sein. Ich fange genau da wieder an, wo ich aufgehört habe. Es ist eine Armlänge, die mich vom Rückfall trennt oder 2 Millimeter Glas. Vom Trinken abhalten. Ne? Das ist eine Armlänge. Und wir sagen ja auch immer, lass das erste Glas stehen. Das bedeutet ja nicht, dass ich das zweite nehme, sondern ich lasse das erste Glas wirklich stehen und zu Hause eine trockene Zelle haben. Alles raus, was mit Alkohol zu tun hat. Gläser, Flaschen, Öffner und so weiter. Alles raus. Meide die Kreise, wo getrunken wird und vor allem, wo ich getrunken habe. Heutzutage wird auch gerne Nein akzeptiert, denn das habe ich auch lernen dürfen, wenn mich jemand fragt, möchtest du was trinken? Nein, weil Nein ist auch ein ganzer Satz. Und die Erfahrung, die ich gemacht habe, wenn jemand dann das zweite Mal fragt oder mir was anbietet und ich sage das zweite Mal Nein, dann hören die in der Regel auch auf und fragen nicht mehr nach, warum nicht. Ja, ich muss mir da keine Opern ausdenken oder so, ich muss da nie lügen, ne?
Das Gefühl, unter Gleichgesinnten zu sein, schafft Vertrauen. Auch diese Erfahrungen machten Sarah, Sam, Jürgen und Schröder, als sie sich den anonymen Alkoholikern anschlossen. In unserer Sendung Eine Stunde, ein Thema berichten sie von den wöchentlichen Treffen mit den gemeinsamen Ritualen, dem 12-Schritte-Programm und den offenen Gesprächen.
Wie ist das bei euren wöchentlichen Treffen? Geht das da ganz spontan in die Runde? Wer mag, erzählt jetzt was, wie es ihm geht oder was ihn gerade beschäftigt?
Also was auf jedem AA-Meeting in der ganzen Welt gleich ist, jedes AA-Meeting startet mit der Präambel und schließt ab mit dem Gelassenheitsgebet. In vielen Meetings, bei euch ist das so, bei uns ist das auch so, wird, wie es funktioniert, verlesen, wo die 12 Schritte drin sind. Das ist obligatorisch. Auch gern die Gedanken zum Tag. Es gibt ein schönes Buch, da stehen für jeden Tag schlaue Gedanken drin, die können sehr hilfreich sein. Dann darf jeder Erfahrung, Kraft und Hoffnung teilen, wie es ihm beliebt, nur nicht durcheinander und nicht über 10 Minuten. Also wer dran ist, ist dran und es gibt eine kurze Meldung, dann weiß man, wer als nächstes dran ist. Im Zweifelsfall bei vielen Meldungen wird eine Liste nach, wer hat sich zuerst gemeldet, geführt. Und wir unterbrechen einander nie. Und wir kommentieren einander nie und wir reden, wann immer es möglich ist, nur von uns selbst.
Das, was in den Meetings geteilt wird, das sind also in der Regel alltägliche Dinge, die also im Alltagsleben so passieren. Das können mal unerfreuliche Sachen sein oder aber auch erfreuliche. Also wir sitzen ja hier nicht nur und teilen unser Leid, wir teilen ja auch unsere Freude. Das heißt auch bei uns, geht es dir schlecht, dann geh ins Meeting und geht es dir gut, dann renn ins Meeting. Denn ich habe ja nun nicht nur getrunken früher, weil ich jetzt mich geärgert habe über irgendwelche Sachen oder aus Frust, sondern ich habe ja auch zur Belohnung getrunken, weil mir was gelungen ist, weil ich mich über irgendwas gefreut habe. Ja.
Es gibt so ein Wort, es gibt keinen Grund zum Trinken, aber wenn ich trinken will, finde ich 1000 Gründe.
Gibt es eigentlich, da habt ihr bestimmt auch drüber gesprochen, kleine alltägliche Krücken? Es kann ja immer wieder passieren, dass man in Situationen kommt, wo man jetzt drüber nachdenkt, doch schnell in den Supermarkt zu stürzen.
Die erste wäre schon, tatsächlich in den Supermarkt zu müssen, nichts im Haus zu haben. Das ist das Erste, weil dann ist ja die Hürde, dass ich noch in den Supermarkt gehen muss. Dann kann ich auch noch den Hörer in die Hand nehmen, um einen Freund anzurufen und zu sagen, ich will gerade im Supermarkt stürzen, mir was zu trinken holen. Und im besten Fall schafft der Freund es, mich aufzuhalten, dahin zu laufen. Und ich kann auch überlegen, ob ich jetzt trinken will oder ich warte noch mal eine Stunde ab. Vielleicht kann ich ja eine Stunde abwarten und vielleicht ist nach einer Stunde schon gar nicht mehr so schlimm. Und so komme ich dann vielleicht heute auf 24 Stunden und dann kann ich ja überlegen, ob ich morgen trinken gehe. Das ist so die erste Krücke, die ich gelernt habe. Und das musste ich erstmal für alle 5 Minuten machen. Ich trinke jetzt 5 Minuten nicht und in 5 Minuten denke ich neu drüber nach. Und irgendwann wurden daraus 10 Minuten und irgendwann 15. Und irgendwann konnte ich tatsächlich 3 Stunden mal aushalten,
dass es 24 war. Nach harter Arbeit.
Am Anfang ja, aber das Ergebnis, es lohnt sich, sage ich mal.
Es ist ja auch so, dass ich da gestanden habe zu Hause, diese Zeit auszufüllen, wie ich sonst getrunken habe. Eigentlich hätte ich im Laden arbeiten müssen und bin aber in der Ausbildung gewesen. Und dann habe ich bestanden, ja, was machst du jetzt? Kannst du Radfahren, kannst du das machen, das machen? Dann habe ich hier in diesem Buch für heute gelesen und dann konnte ich mich entscheiden, etwas zu tun.
Und Sarah. Ich wollte auch noch was erzählen. Ich glaube, ich gehe jetzt einen Schritt zurück irgendwie. Ja, also meine Ehe ist zerbrochen. Ich bin trocken geworden. Ich bin zu einem anonymen Alkoholikern gegangen. Mein Mann hat weiter getrunken und hat immer gesagt, ja, ich trinke doch jetzt schon weniger als das, was ich früher getrunken habe. Und ich musste wirklich zu ganz massiven Schritten greifen, weil wir hatten zwei Wohnungen. Der hat immer Alkohol in meine Wohnung geschafft und ich wollte, dass in meiner Wohnung kein Alkohol ist. Ja, dann habe ich den Schlüsseldienst gebeten, mir ein Sicherheitsschloss einzubauen, weil mein Mann, der konnte Türen öffnen, und habe ihm den Schlüssel abgenommen. Das waren für mich solche Kämpfe, das alles durchzustehen. Ich war froh, dass ich die Meetings hatte. Ich wusste, ich kann in die Meetings gehen, ich kann darüber reden. Ich werde unterstützt bei meinem Wunsch, mit dem Trinken aufzuhören, und ja, meine Ehe ist leider gescheitert.
Du stemmst dein Leben jetzt quasi alleine?
Ja, ich lebe mein Leben allein. Ich lebe sehr gut. Ich lebe ein zufriedenes, trockenes, glückliches Leben. Mein erstes soziales Netz sind die AAs und ich habe auch sonst ein soziales Netz und ja, fühle mich also wirklich gut. Ich konnte mir nicht vorstellen, als ich noch getrunken habe und auch die Zeit vorher, wo ich so getrunken habe, dass ich jemals so ein glückliches und zufriedenes Leben haben werde. Also wenn das jemand im Meeting erzählt hat, wie gut es ihm geht, also ohne diesen Alkohol, habe ich immer gedacht, kann das sein? Naja, ob da was dran ist und so. Und es hat sich bei mir dann tatsächlich auch eingestellt. Ich trinke auch immer keinen Alkohol, nur für heute. Ja, das ist etwas, das ich schaffen kann. Ja, damit bin ich zufrieden. Ich gehe weiterhin in die Meetings und fühle mich dort auch, wie soll ich sagen, beschützt.
Glücklich sein, wenn man nicht glauben konnte, dass man so glücklich sein wird. Seit der Pubertät bin ich nicht wirklich glücklich gewesen. Und in der Pubertät, wo man ja eh mit sich selbst nicht klarkommt, besonders als Mädel, da bin ich eigentlich schon so in die Richtung Depression abgeschlittert. Aber nicht eine medizinisch echte Depression, sondern ich habe einfach früh mich schon betäubt mit Alkohol und Haschisch. Ein Teil von mir war immer unglücklich. Das hat immer nach etwas gesucht, was es nicht gab. Ein Ort der Zufriedenheit in mir drin, um mich rum. Ich konnte mich nie auf Menschen wirklich einlassen. Ich war immer von der Welt erschrocken und fand alles ganz furchtbar, wie es ist. Umso mehr ich natürlich später das habe versucht zu betäuben, umso schlimmer wurde es eigentlich. Und erst mit dem 12-Schritte-Programm, an dem man dann Selbstehrlichkeit lernt. Das Wichtigste ist ja diese Selbstehrlichkeit und Dinge so zu sehen, wie sie wirklich sind und nicht, wie man sie sich ausmalt, weil man sich gerade da egoistisch dran befriedigen will. Dabei habe ich gelernt, endlich tief in mir glücklich zu sein, nicht nur zufrieden. Also Gelassenheit und Zufriedenheit wäre ja erstmal schon schön, wenn man das hinkriegt und das auch noch dauerhaft und konstant. Jetzt gerade in dem jetzigen Jahr fällt es mir extrem auf, wie tief glücklich ich bin. Also dieses Gefühl, wenn es innen drin kribbelt, positiv kribbelt, das habe ich ganz häufig. Und dass das ausgelöst werden kann, ohne dass ich frisch verliebt bin oder gerade eine Droge genommen habe, was ja das Gleiche ist, also ein Verliebter ist ja auch auf Droge, dass das funktioniert. Einfach Dankbarkeit, völlig erfüllt von Dankbarkeit und Glück, kann ich fast täglich sein.
Schröder, kannst du mir erklären, wie diese 12 Schritte sich zusammensetzen? Was ist da das Entscheidende?
Das Entscheidende an diesen 12 Schritten ist, dass es also erstmal mit der Kapitulation anfängt. Das ist dann der erste Schritt und der 12. Schritt ist dann nachher die Weitergabe des Programms. Das heißt also, alles das, was ich an Erfahrungen gesammelt habe, das gebe ich dann nachher an die Nächsten weiter. Und zwischen dem 1. und 12. Schritt sind Dinge, die ich für mich tun muss, damit ich mein Leben ändere. Denn ich habe ja beim Saufen immer diesen Jekyll und Hyde-Effekt. Denn für mich ist es ja auch so gewesen, dass ich mit dem Leben nicht klargekommen bin. Und deswegen habe ich immer getrunken. Und das ist ein Lebensprogramm, was ich also heute auch draußen in der, sag ich mal, in der freien Wildbahn anwende. Meine Denkweise hat sich durch dieses Programm geändert und auch meine Sichtweise. Ich kann also viele Dinge annehmen und auch anders sehen und auch verzeihen. Und das ist ganz wichtig und auch kein Groll hegen, weil Groll ist also für uns ganz tödlich.
Dass man auch sich selber verzeiht.
Das kommt noch obendrein dazu.
Ne?
Und so durch dieses Programm komme ich dann selber zu mir und kann dementsprechend dann auch ein ganz anderes und zufriedenes Leben führen.
Sie setzen sich Leute mit euch in Verbindung.
Es ist schon richtig, dass man übers Telefon einmal Kontakt aufnimmt, dass man sich schon an die Gruppe wendet, über Zeitungsartikel, über bekannte Freunde. Also wer ein AA finden will, hat die Chance.
Ja. Jederzeit und überall.
Genau. Und eben auch im Internet.
Einfach vorbeikommen, ob mit Anruf, ohne Anruf, völlig wurscht.
Wir haben in Göttingen haben wir 7 Tage in der Woche ein Meeting. Also an unterschiedlichen Stellen. Wir haben auch eine eigene Telefonnummer, steht im Telefonbuch. Und da kann also auch angerufen werden, da sind die Meetings da. Dann sind wir hier 4-mal in der Woche in den Krankenhäusern auf der Station. Einmal in der von Sieboldstraße und einmal oben in der Asklepios-Klinik. Auf den jeweiligen Entgiftungsstationen laden zu den Meetings ein. Wir haben also einen sehr guten Internetauftritt, wo man weltweit sich Meetings raussuchen kann. Denn AA ist immer zuerst da. Egal in welches Land, in welche Stadt ich fahre, AA ist immer da.
Dann bedanke ich mich herzlich für das Gespräch.
Zum Schluss eines jeden Meetings unser Gelassenheitsgebet. Der ist immer bei uns.
Gott gebe mir die Gelassenheit, Dinge hinzunehmen, die ich nicht ändern kann. Den Mut, Dinge zu ändern, die ich ändern kann. Und die Weisheit, das eine vom anderen zu unterscheiden. Gute 24 Stunden, komm wieder, es funktioniert.
Das war eine Stunde ein Thema, heute über die Gemeinschaft der anonymen Alkoholiker. Im Gespräch mit Sarah, Sam, Jürgen und Schröder, 4 Mitgliedern lokaler und regionaler AA-Gruppen, die sich für das Gespräch fiktive Namen gegeben haben. Die Redaktion der Sendung hatte Tina Fiebiger.